So, dann darf ich Sie nochmal begrüßen.
Und gleich weiter.
So, Sie haben alle gesehen aus der Teilnehmerliste, dass wir ein bunt gemischtes Auditorium haben aus Juristen und Ökonomen. Das heißt, das Thema ist für beide Fachrichtungen gleichermaßen interessant. Ich selbst bin, wie bekannt, Ökonom. Insofern werde ich mich natürlich hier auf die ökonomischen Aspekte beschränken. Nichtsdestoweniger bleibt mir nicht erspart, auch auf einige juristische Ausgangstatbestände hinzuweisen. So, wir haben vor 2 Monaten das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vernommen und wir können feststellen, im Prinzip ist alles so geblieben, wie es war. Und vor allen Dingen, es gibt jetzt wieder ein aktuelles Urteil, das heißt, es ist wirklich bestätigt worden, nachdem das letzte Gebührenurteil ja schon 13 Jahre zurücklag. Insofern gelten nach wie vor die Prinzipien Wahrung des publizistischen Wettbewerbs, Staatsferne und Marktferne. Das soll stets nach deutschem Recht erhalten bleiben. Und daraus folgt ganz logisch, dass nach deutschem Recht der Rundfunk eher als ein Kulturgut, denn als ein Wirtschaftsgut betrachtet wird. Und die relevante Abgrenzung nach deutschem Recht ist eben in Aktivitäten, die dem öffentlich-rechtlichen Programmauftrag dienen und solchen, die das eben nicht tun. Und das Bundesverfassungsgericht hat darauf verzichtet, in irgendeiner Weise die Kompatibilität mit der europäischen Beihilfekontrolle zu thematisieren. So, wie schaut es aus auf europäischer Sicht? Auch die Europäische Kommission ist in ihrer Entscheidung vom April diesen Jahres ihren bisherigen Grundprinzipien treu geblieben. Das heißt, es geht hier um die Schaffung des gemeinsamen Binnenmarktes innerhalb der Europäischen Union und damit um die Förderung des wirtschaftlichen Wettbewerbs, insbesondere eben um die Realisierung der 4 Grundfreiheiten. Aus dieser Ausgangsposition heraus ist es ebenso logisch, dass hier eben der Rundfunk eher als ein Wirtschaftsgut, denn als ein Kulturgut betrachtet wird. Und die Abgrenzung ist völlig anders als im deutschen Verfassungsrecht. Nämlich hier geht es eben nach gemeinwirtschaftlichen Programmelementen und nach kommerziellen Programmaktivitäten. Und hier können wir eben feststellen, das europäische Recht berücksichtigt den gemeinwirtschaftlichen Programmauftrag der Mitgliedstaaten. So, diese kurze Gegenüberstellung der beiden Ausgangssituationen hat gezeigt, dass es hier sehr, sehr unterschiedliche Zielsetzungen gibt und selbstverständlich demnach auch sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Und aus diesen beiden Entscheidungen werden daraus eben unterschiedliche Konsequenzen zu ziehen sein. Insofern scheint es doch ziemlich schwierig zu sein, die Rundfunkgebühr so zu gestalten, dass sie mit beiden Rechtsordnungen kompatibel ist. So, schauen wir uns zunächst an die deutsche Rundfunkgebühr im Spannungsfeld zwischen Verfassungsrecht und Beihilfekontrolle. Ökonomen beschäftigen sich mit der Ordnung von Märkten, das heißt mit Rahmenordnungen, damit dann alles sich da gut zusammenfügt. Und hier muss man eben sehen, Ziel des Verfassungsrechts ist die Funktionsfähigkeit der Institution öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und da das nicht so alles in Zahlen zu fassen ist, gibt es hier eben einen Grundrechtsschutz durch Verfahren. Und auch im neuesten Rundfunkurteil ist eben jetzt das Verfahren nochmal weiter ausgebaut worden, weiter konkretisiert werden, nämlich wie der Gesetzgeber etwaige Einwendungen belegen muss. Keine Berücksichtigung finden in der deutschen Rundfunkgebühr ökonomische Kriterien, nämlich normalerweise betrachten wir eben Preise als ein Mittel, um auf Märkten den Ausgleich von Angebot und Nachfrage hinzubekommen. Und schließlich ist natürlich die Höhe eines Preises auch irgendwie immer von der Wettbewerbssituation abhängig. All das wird hier nicht gemacht. So, was macht die Europäische Union? Die Europäische Union, die sagt, unser Ziel ist der Erhalt und die Sicherung der Funktionsfähigkeit der dualen Rundfunkordnung. Also nicht einer ganz bestimmten Institution, sondern eben der gesamten dualen Rundfunkordnung. Es wird nicht jeder hier im Raume der nächsten Aussage zustimmen, nämlich dass die EU-Kommission die deutsche Rundfunkfinanzierung als Beihilfe betrachtet. Aber so ist es eben mal. Und als Ökonom muss ich mich einfach an das halten, wie es gesehen wird. So, und hier die EU-Kommission erkennt in der Beihilfekontrolle an, dass die Mitgliedstaaten ihren öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einen gemeinwirtschaftlichen Auftrag erteilen können. Und ebenso akzeptiert sie logischerweise, dass die Mitgliedstaaten frei sind, wie sie ihren öffentlich-rechtlichen Programmauftrag ausgestalten wollen. Also da wird nicht durch die Beihilfekontrolle eingegriffen. So, und jetzt einfach mal, wie die EU jetzt das Problem abschichtet, damit es praktikabel wird. Für den Bereich des klassischen Rundfunkauftrags verzichtet die EU-Kommission auf eine Beihilfenkontrolle. Und kommerzielle Tätigkeiten sind nach EU-Recht zulässig für die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Allerdings, und da beginnen jetzt die Neuigkeiten, diese kommerziellen Aktivitäten müssen den marktwirtschaftlichen Prinzipien entsprechen. Das heißt, insbesondere eine Quersubventionierung aus den Rundfunkgebühren muss ausgeschlossen werden. So, und nur für diese wettbewerbspolitischen Konfliktbereiche greift die Beihilfenkontrolle zu. Insofern kann man hier eben sagen, nach europäischem Recht gibt es eine Gleichrangigkeit von publizistischem und wirtschaftlichem Wettbewerb. Zumindest versuchen sie das beides hinzubekommen. So, jetzt ist ja hier gefragt worden nach den Konsequenzen. Und hier muss man eben sagen, nach EU-Recht muss jetzt zwischen wettbewerbskonformen und wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen unterschieden werden. Und das erfolgt nach Wettbewerbsrecht und nicht nach Rundfunkrecht. Hier als Ökonom muss ich Ihnen gleich sagen, das ist verdammt schwierig, auch für uns zwischen wettbewerbskonformen und wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen zu unterscheiden. Denn zu Wettbewerb gehört es, dass man seine Konkurrenten ärgern darf und ärgern wird. Das heißt, wenn einfach nur Konkurrenten schreien, das tut uns weh, heißt das noch nicht, das ist wettbewerbswidrig. Sondern hier muss man sehr genau untersuchen, was ist jetzt eine wettbewerbswidrige Handlung. Und das ist in diesem Falle noch besonders schwierig, weil wir da noch die unbestimmten Rechtsbegriffe Meinungsvielfalt und Staatsferne berücksichtigen müssen. So, meine erste These in diesem Zusammenhang heißt, aus wettbewerbstheoretischer Sicht entscheidet nicht die Höhe der Rundfunkgebühr, sondern die Verwendung der Rundfunkgebühr über die Wettbewerbskonformität. Das heißt, das ist eine Verhaltenskontrolle. Ja, und das ist jetzt natürlich der erste Punkt, wo ich mit meinen juristischen Kollegen, alle drei Direktoren des Instituts für Rundfunkrecht sind ja hier, gleich mal hoffentlich anderer Meinung bin. Denn das rundfunkrechtliche Kostendeckungskriterium läuft da eigentlich ins Leere. Es wird immer gesagt, ja, wettbewerbswidrig ist eben dann gegeben, wenn es hier eine Überkompensation gibt. Nun, aus Wettbewerbssicht ist es nicht ganz so einfach. Eine etwaige Überkompensation deutet zunächst einmal nur auf ungenutzte Gebührensenkungspotenziale hin. Wir nennen das in unserem Jargon X-Ineffizienz, wenn die gegeben ist. Selbstverständlich ist es richtig. Wenn man mehr Geld hat, kann man auch eher wettbewerbswidrige Taten noch machen, als wenn man zu wenig Geld hat. Aber auf jeden Fall gilt, ob man jetzt genau richtig viel Geld hat, ob man zu viel Geld hat oder selbst wenn man zu wenig Geld hat, wettbewerbswidrige Aktivitäten kann man immer durchführen. Also das hängt nicht von der Höhe des Geldes an, sondern man kann auch, wenn man eigentlich zu wenig hat, kann man auch Dinge machen, die man eigentlich nicht machen sollte. So, insofern muss man hier einfach sagen, dass deutsche Verfahren stößt hier an die Grenzen. Hier geht es eben schlichtweg nur darum, dass man einer gewissen Verschwendung natürlich Einhalt gebieten kann, aber man kann nicht das wettbewerbsrechtliche Problem lösen. So, insofern, Behinderungsmissbrauch ist immer noch denkbar. Und jetzt will ich Ihnen einfach drei Dinge aufführen, wo Ökonomen normalerweise sagen, hier könnten wettbewerbswidrige Verhaltensweisen auftreten. Das erste ist das Dilemma der Vielfalt. Meinungsvielfalt ist ja ein ganz wichtiges Gut. So, wir alle wissen, dass es gute Argumente gibt, dass der Markt zu wenig Meinungsvielfalt anbietet. Insofern ist es richtig, dass man hier eben durch marktferne Institutionen die marktliche Meinungsvielfalt erweitern muss. Der Grund ist ganz einfach darin, dass ein privater Anbieter nur schaut, welche Euros klingeln in seiner Kasse, während die Volkswirte eben sagen, inwieweit wird die Wohlfahrt der Zuschauer erhöht. Und die Wohlfahrt wird als mehr erhöht als das, was der Anbieter einnehmen kann. So, auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, wenn jetzt durch Beihilfen eine übersteigerte Meinungsvielfalt, also Produktvielfalt auf den Markt kommt, kann das natürlich Märkte abschotten und kann dadurch den Marktzutritt privater Anbieter verhindern. Insofern kann man hier sich durchaus Gedankenspiele vorstellen, die sowohl im Bereich der Programmangebote als auch im Bereich der Verbreitungswege solche Situationen argumentativ erläutern können. Hier muss ich ganz einfach dazu sagen, als Wissenschaftler können wir eben nur sagen, das und das passiert. Wir können Ihnen nicht wissenschaftlich begründen, so und so groß soll die Meinungsvielfalt sein. Das müssen die Politiker entscheiden. Das gleiche Thema gilt für das Problem der Qualität. Hier auf Rundfunkmärkten haben wir es mit einem ganz schwierigen Thema zu tun, nämlich mit der asymmetrischen Information von Käufern und Verkäufern. Das heißt, gerade bei Rundfunksendungen weiß man ja vorher nicht, welche Qualität hat die Sendung. Da gibt es jetzt ein Instrument, das ist der Reputationsmechanismus, der das Problem etwas lösen kann. Nichtsdestoweniger gibt es da durchaus Tendenzen, dass der Markt eine zu geringe Qualität anbieten wird. So, jetzt kann man sagen, okay, da muss mehr passieren, da muss eine bessere Qualität hin. Aber man muss eben auch sehen, dass wenn eben durch Beihilfen die Qualität über das Marktniveau gesteigert wird, dass dann Wettbewerber nicht mehr zutreten werden, obwohl der Marktzutritt nicht verhindert ist. Ich habe hier ein kleines Beispiel, BMW versus Golf, aufgeführt, nämlich stellen Sie sich vor, die Politiker kommen auf die Idee und sagen, jeder Deutsche muss mit einem anständigen Auto durch die Gegend fahren, das muss sicher sein, muss gut fahren, und er subventioniert den BMW runter auf den Preis eines Golf. So, dann ist das Ziel erreicht. Jeder Deutsche hat dann ein qualitativ hochwertiges Auto, aber kein privater Anbieter mehr wird anschließend den Golf anbieten. Das heißt, hier müssen wir einfach festhalten, wir können eben mit unserem modelltheoretischen Instrumentarium sagen, okay, das und das passiert, wenn hier die Politik eben sagt, das soll so sein. Das heißt aber nicht, man soll es nicht machen, sondern wir sagen schlichtweg als Ökonomen immer, es gibt ein Minimum und es gibt ein Maximum. Das ist normalerweise weder das eine noch das andere für einen Ökonomen interessant, sondern wir suchen das Optimum, also irgendwo dazwischen. Und schließlich das dritte Problem, was hier häufig eine Rolle spielen kann, ist das Dilemma des Zeitpunkts des Marktzutritts. Im wirtschaftlichen Wettbewerb erfolgt natürlich ein Marktzutritt erst dann, wenn es sich wirtschaftlich rechnet. Und für den publizistischen Wettbewerb kann es manchmal günstig und interessant sein, schon vorher auf dem Markt aufzutreten, also entweder schon ein neues Programmformat oder eben einen neuen Verbreitungsweg schon vorher einzuführen. So, das waren jetzt einfach mal die drei Punkte, die eben für die Verhaltenskontrolle wesentlich sind. Und jetzt die Frage, ja, was machen wir damit? Normalerweise machen wir bei der Beihilfenkontrolle eine Marktsimulation. Das versagt aber hier in dem Fall, weil wir kein vergleichbares privatwirtschaftliches Angebot haben. Und insofern hat auch hier die EU-Kommission einen Ausweg gefunden, nämlich über prozeduale Vorschriften statt einer Lenkung über die Rundfunkgebühr. Auch der Wettbewerbsschutz erfolgt mehr oder minder mehr durch Verfahren als durch die Höhe der Rundfunkgebühr. Nämlich, wir verlagern die Problematik von der Höhe der Rundfunkgebühr auf den Umfang des öffentlich-rechtlichen Programmauftrags. Was folgt daraus? Zunächst einmal, funktionsfähiger Wettbewerb, also eine funktionsfähige duale Rundfunkordnung, ist mit einer Vielzahl von unterschiedlich hohen Rundfunkgebühren kompatibel. Also aus Beihilferecht folgt nicht eine ganz bestimmte Höhe der Rundfunkgebühr. Egal ob niedrig, hoch oder was, alles per se denkbar. Es gibt also keine richtige und keine falsche Höhe der Rundfunkgebühr. Allerdings, eine Bedingung muss erfüllt sein, nämlich einer hohen Rundfunkgebühr muss eben ein großer Umfang und einer niedrigen Rundfunkgebühr muss ein kleiner Umfang der defizitären gemeinwirtschaftlichen Aufgaben gegenüberstehen. Und was hier erfolgt ist praktisch, es gibt einen Teilbereich, der wird überhaupt nicht überprüft beihilferechtlich, und es gibt eben einen Teilbereich, wo prinzipiell eine Überprüfung im Hinblick auf Beihilfenkontrolle möglich ist. So, jetzt nochmal die drei Punkte von vorhin. Das ist einmal, der Streitgegenstand sind eben die digitalen Zusatzkanäle oder die Mediendienste. Hier geht es um die Problematik des zu frühen Marktzutritts. Dann geht es hier um die Erwerb und Verwertung von Sportrechten. Hier könnte, also der Vorwurf lautet, dass hier marktferne Gebote gemacht worden sind und dass Sublizenzen nicht genutzter Sportrechte nicht vergeben worden sind. Das ist ökonomisch ein ganz, ganz schwieriges Gebiet, kann ich gleich vorweg sagen. Gerade Sportrechte, die müssen exklusiv vergeben werden. Und technisch ist es selbstverständlich möglich, Sportrechte unendlich zu teilen. Das erleben wir jetzt bei der Bundesliga. Das macht es aber nur Sinn bei Volkssportarten. Das macht keinen Sinn bei den anderen Sportarten. Da ist es viel, viel günstiger, die nicht in 1000 kleine Pakete zu teilen, sondern die eben exklusiv zu vergeben. Insofern, es ist kein einfaches Thema, nicht genutzte Senderechte da immer zu lizenzieren, aber lösbar ist es. Und schließlich natürlich die Beziehungen zu kommerziellen Tochterunternehmen müssen nach marktmäßigen Prinzipien stattfinden. Und schließlich auch ein Punkt, der von der EU-Kommission aufgeworfen ist. Wenn man in einen Markt eintritt, muss man im Regelfall Geld versenken. Das heißt, dass man muss Investitionen tätigen und damit eben der Rückfluss auf diese Investitionen erfolgt, muss man eine relativ lange Zeit in diesem Markt drin bleiben. Und das bedeutet, die Rahmenbedingungen für private Investoren sollen vorhersehbar sein. So, wie erfolgt jetzt konkret die Verhaltenskontrolle? Einmal wird klar unterschieden oder soll demnächst klar unterschieden werden zwischen Dienstleistungen vom allgemeinen Interesse und kommerziellen Tätigkeiten. Dann soll auch der Auftrag für die digitalen Zusatzkanäle konkretisiert werden. Dann soll es eine getrennte Rechnungslegung geben und für die Versteigerung der ungenutzten Sportrechte soll es ein transparentes Verfahren geben. Das alles muss, soweit es sich im kommerziellen Bereich abspielt, dem sogenannten Private Investor Test genügen. Das heißt, es müssen die Grundsätze da angewendet werden, die auch sonst im privaten Bereich üblich sind. Grundsatz des Fremdvergleichs, marktübliche Rendite und vor allen Dingen Quersubventionierungsfreiheit. So, aus ökonomischer Sicht kann ich sagen, die angestrebten Änderungen zielen durchaus in die richtige Richtung, nämlich, dass man beide Rechtsordnungen stärker harmonisieren kann als in der Vergangenheit. Denn beide Institutionen erwarten eine Schärfung des öffentlich-rechtlichen Programmauftrags durch den deutschen Gesetzgeber. Natürlich mit unterschiedlichen Zielen. Aus europäischer Sicht geht es darum, die duale Rundfunkordnung zu stärken. Und aus verfassungsrechtlicher Sicht geht es eben um die Gewährleistung der Staatsferne und Marktferne. So, wenn man das jetzt mal rein formal sieht, nämlich es soll konkretisiert werden, sind natürlich zunächst mal die Sachen ziemlich deckungsgleich. Und hier kann ich jetzt zu dem Ergebnis kommen, wenn das, wie heißt das so schön, beihilfekonform alles ausgelegt wird, dann kann man im Ergebnis schon sagen, dass dann eben die Rundfunkgebühr im Prinzip mit den wettbewerbsrechtlichen Vorgaben der EU-Kommission vereinbar ist. Also da gibt es im Prinzip keine Probleme. So, allerdings, wenn man sagt, im Prinzip gibt es keine Probleme, heißt natürlich, dass es im Detail doch noch eine ganze Menge Probleme geben kann. aus meiner Sicht als Ökonom bin ich sehr froh, dass die EU-Kommission im Wesentlichen nur Prinzipien vorgegeben hat. Da stehen zwar Begriffe drin, die im ökonomischen Sprachgebrauch relativ bekannt sind und interpretierbar sind, sodass man das schon richtig auslegen kann, aber es ist natürlich nicht detailliert vorgegeben. Und insofern steckt wie hier, wie überall, der Teufel im Detail. Das Erste, was ich jetzt aus theoretischer Sicht sagen muss, ist, dass die Grenzlinie für die Beihilfenkontrolle eigentlich zwischen marktfähigen und nicht marktfähigen Programminhalten verlaufen müsste. Und das ist nicht identisch mit dem, was die EU-Kommission gemacht hat. Die EU-Kommission trennt eben nach Programmgattungen, zum Beispiel Sportrechte oder digitale Zusatzkanäle. Hier muss ich ganz einfach sagen, da natürlich die Programmgattungen herausgesucht worden sind, die relativ nah am Markt sind, ist der Fehler, der dabei passiert, relativ gering. Also ich muss sagen, als pragmatische Vorgehensweise kann der EU-Vorschlag durchaus überzeugen. So, jetzt das weitere Vorgehen ist natürlich etwas schwieriger. Ich habe es hier mal genannt, eine beihilfenkonforme Auslegung der EU-Vorgaben. Die Begriffe, die da genannt werden, die kann man sehr unterschiedlich auslegen. Und man kann natürlich Prinzipien unterlaufen, indem man da die Kostenbegriffe nicht so verwendet, wie sie eigentlich gedacht worden sind. Insofern kommt es jetzt einfach mal drauf an. Und ich möchte an den Anfang stellen, einfach die Chancen. Die Chancen der neuen Regulierungen sind auch da. Es ist nicht nur so, dass hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk Kosten auferlegt bekommt, Mühen machen muss, sondern es gibt natürlich auch die Chance, dass man interne Strukturen verbessern kann. Also jetzt muss man relativ viel umstellen und da sieht man Chancen. Das Zweite ist, wenn man jetzt diese ganzen Aussagen beihilfekonform auslegt, hat man natürlich auch die Chance, dass man weitere Beihilfeverfahren vermeiden kann. Das ist auch ein Pluspunkt. So, und ich hatte eben schon kurz gesagt, es gibt eine Reihe von schwierigen Sachverhalten, die jetzt die Fachleute klären müssen. Und das heißt natürlich zuallererst mal die Definition der relevanten Kosten. Also hier gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Da kann es natürlich nicht nur darum gehen, Grenzkosten anzuwenden, aber Vollkosten sind auch nicht immer richtig. Es kommt auch das Wort vor Standalone Costs oder Average Incremental Costs. Also hier werden sich die Fachleute noch sehr um die einzelnen Auslegungen bemühen müssen, welche Kosten man verwendet. Da gibt es aber im ökonomischen Schriftraum recht gute Vorgaben. Das Gleiche ist natürlich auch für die interne Verrechnung von Kosten. Das ist nicht immer einfach, wenn man einfach mal sieht, dass zum Beispiel Sportrechte im TV-32er-Vertrag für viele Sportarten, für 32 Sportarten, en bloc gekauft werden, da heißt es nicht, die Ausstrahlung hier kostet so viel oder die Sportart kostet so viel, sondern da gibt es eine Pauschalsumme. Wie legen Sie eine Pauschalsumme jetzt um auf die verschiedenen Nutzungen, die Sie mit diesem Paket machen? Aber auch die Umlegung von Gemeinkosten, auch die muss eben noch im Einzelnen besprochen werden. Dasselbe gilt für Einnahmen. Auch Einnahmen, die werden nicht immer genau jetzt beim kommerziellen Bereich Einnahmen sein und beim anderen. Auch hier muss man überlegen, wie muss man Einnahmen auf die verschiedenen Bereiche umlegen. Insgesamt, wenn ich zu einem Schlusswort kommen will, heißt es, bislang haben sich hauptsächlich Juristen mit der Rundfunkgebühr beschäftigt. Das war ihre Domäne. Und jetzt sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir eben sagen, jetzt wird auch ökonomische Expertise erwartet. Vielen Dank.